Okay, wieder ein Hauskreis mit einer biblischen Lehre, aber Lehre ist eines der wichtigsten Dinge, die man im Neuen Testament eigentlich finden kann. Der Paulus schreibt auch einige Lehrbriefe und ja, man kann immer noch was daraus lernen, auch wenn es schon 2000 Jahre alte Briefe sind, weil der Paulus hat sehr tiefe Einsichten gehabt in den Neuen Bund, in das Neue Testament. Und er konnte auch wunderbar unterscheiden zwischen Alt und Neu, weil er war früher Pharisäer und war unterwegs, die Christen zu verfolgen, weil die ja nach seinem Verständnis total falsch dran waren, bis ihm Jesus begegnet ist. Und dann hat er gemerkt, hoppla, er ist falsch dran, nicht die anderen. Und so hat ihn radikal umgedreht, diesen Mann. Und er hat einen Brief an den Timotheus geschrieben, das heißt den ersten Brief, Kapitel 1, 3 bis 6 lese ich jetzt mal ein paar Verse vor. So wie ich dich, Timotheus, bat, als ich nach Mazedonien abreiste, in Ephesus zu bleiben, damit du einigen Weisungen erteilen solltest, nichts anderes zu lehren, noch mit Fabeln und endlosen Geschlechtsregistern sich abzugeben, die mehr Streitfragen hervorbringen, als sie den Verwalterdienst Gottes fördern, der im Glauben geschieht. Das Endziel der Weisung aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Davon sind einige abgeirrt und haben sich leerem Geschwätz zugewandt. Also er gibt dem Timotheus, seinen Schüler, einen jungen Mann, ein paar Anweisungen, was er tun soll in der Gemeinde dort. Und er hat gesagt, er soll lehren und nicht irgendwas anderes und nicht irgendwie Geschlechtsregister, also alttestamentliches Zeug, weil da wird gerade drüber gestritten, sondern das Ziel der Lehre soll sein, Liebe aus reinem Herzen, gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Weil davon sind einige abgeirrt und haben sich leerem Geschwätz zugewandt. Und das ist heutzutage immer noch eine Gefahr, dass sich Christen leerem Geschwätz zuwenden und merken es nicht einmal, weil viele denselben Blödsinn reden. Darum müssen wir da immer ein bisschen aufpassen und uns die neutestamentlichen Schriften als Geländer geben, wo wir uns festhalten können, dass wir auch auf Kurs bleiben. Aber wir wollen ja nicht Schiffbruch erleiden im Glauben. Also diese drei Dinge soll das Ziel sein von unseren Bibelabenden, von unseren Lehrern. Das erste ist eben dieser ungeheuchelte Glaube. Das heißt, ein authentischer Glaube, ein echter Glaube, der nicht bloß so oberflächlich ist oder eine religiöse Schauspielerei darstellt. Ein Glaube, der, wenn es darauf ankommt, standhalten kann. Und nicht dann gleich, wenn irgendwelche Probleme auftauchen, davonläuft und sagt, ach, der Jesus, der hilft mir auch nicht und so. Sondern ein Glaube, der fest auf dem Wort Gottes, auf den Verheißungen und den Anweisungen des Neuen Testaments stabil steht. Dann ist er auch ein siegreicher Glaube. Punkt 2, Liebe aus reinem Herzen. Nicht so eine aufgesetzte Liebe, so gespielte Freundlichkeit oder aus gesetzlichem Zwang. Weil ich muss ja jetzt lieben, weil es steht ja schließlich in der Bibel. Müssen tut es keiner. Der Unterschied, im Alten Testament musstest du vielleicht, im Neuen Testament, wenn dich der Heilige Geist verändert hat, dann wirst du einfach lieben, weil er seine Liebe in dein Herz gegeben hat. Und dann ist es nicht mehr hart und schwierig, selbst in komischen Umständen, oder wo man vom Verstand her eigentlich sagt, jetzt musst du mal so richtig mit der Faust auf den Tisch hauen oder so, bleibst du trotzdem in der Liebe, weil die Liebe Gottes dich eingenommen hat. Und auch nicht diese Liebe, die egoistische Hintergedanken hat, ja, muss ich jetzt ein bisschen schön lieben, damit ich von dem und dem dieses und jenes erreichen kann, sozusagen. Und der Punkt 3, auf das geht es heute hauptsächlich raus und sehr wichtig ist für uns, ein gutes, reines, heiliges Gewissen, ohne eine Verdammnis, ohne Schuldgefühle, ohne Zweifel, ohne böse Absichten und Motive und so weiter. Das Gewissen hat dann jeder Mensch. Und das Gewissen, ich kann mir so das ein bisschen so erklären, ist so eine tiefe Instanz in unserem Herzen, ein inneres Bewusstsein, vielleicht schon an der Grenze zum Unterbewusstsein oder ein Zusammenspiel mit dem Unterbewusstsein, da möchte ich sagen, ist das Gewissen so zu Hause. Also es ist nicht der Verstand, es ist nicht die Logik, es sind nicht die ganzen schlauen Überlegungen und Schlussfolgerungen aus irgendwelchen Erfahrungsschätzen. Das Gewissen ist ein paar Etagen tiefer gelagert. Aber das Gewissen ist was ganz was Wertvolles für einen Menschen und vor allem für einen Christen. Und grundsätzlich hat Gott in einen Menschen ein reines Gewissen hineingelegt. Als er den Menschen geschaffen hat, war das Gewissen perfekt und rein. Nur das Problem, dass dieses Gewissen durch die Sünde, durch Vererbung, durch von Verhaltensmustern, ja, wie man oft schon merkt, Mensch, der ist wieder genauso so blöd oder so gut oder so schlau wie seine Eltern oder Großeltern oder so. Das zieht sich da irgendwo durch. Erziehung formt das Gewissen. Böse, falsche Lehren, auch richtige Lehren formen das Gewissen. Und natürlich die ganzen persönlichen Erfahrungen, die man so macht in seinem Leben, wirken sich aus, wie das Gewissen tickt. Und was das Allerschlechteste ist, wenn das Gewissen von dämonischen Einflüssen geprägt wird. Das ist übel, aber das ist nicht das Ende der Fahnenstange, da gibt es Lösungen. Besser ist es, wenn das Gewissen vom Heiligen Geist durchdrungen wird und ja, freigemacht wird. Also grundsätzlich ist es so, dass das Gewissen eines Menschen geprägt wird oder verletzt wird, beschmutzt wird. In der Schrift heißt es einmal gebrandmarkt wird oder es verhärtet, es wird böse, es ist unheilig und so weiter. Und so entwickelt sich der Charakter eines Menschen. Und das spiegelt er natürlich in seinem Leben nach außen wider. Manchmal mehr, manchmal weniger. Da kommt das berühmte Beispiel mit der Zahnpastatube wieder zum Tragen. Wenn du drauf drückst, siehst du, was drin ist. Ist Zahnpasta drin, hat mir einer gesagt, oder Hühnerdreck. Und wenn der Mensch unter Druck gerät, dann erfährst du, wie sein Charakter ist, wie sein Gewissen ist, wie er tickt. Und das sind Menschen unterschiedlich. Das werden wir alle schon gemerkt haben, dass es große Unterschiede in Menschen gibt. Aus welchem Grund auch immer. Vielleicht hat einer oder andere einen schweren Schicksalsschlag hinter sich oder mehrere und das hat ihn geprägt oder ist immer unterdrückt worden, hat schlechte Erfahrungen gemacht oder auch gute, spielt alles mit hinein. Das Gewissen hat Gott geschaffen, um uns ein Stück weit auch zu leiten und zu führen. Das Gewissen ist auf jeden Fall eine wichtige Sache. Ja, es gibt Menschen, kriegt man immer wieder mit in den Medien, in den Nachrichten, die töten eiskalt Menschen, ohne mit der Wimper zu zucken. Die haben kein Gewissen, sagt man, oder haben das Gewissen dermaßen unterdrückt, dass es überhaupt nicht mehr zum Tragen kommt. Andere haben wir letztes Mal erst eine Frau kennengelernt, die hat schon ein schlechtes Gewissen, wenn sie im Garten mit dem Spaten einen Regenwurm absticht. Ja, so unterschiedlich kann man sein. Ich weiß zwar nicht, ob es stimmt, dann haben sie dann zwei Regenwürmer draus geworden, sagt man immer, ne? Könnte ja sein. Aber wenn manch einer so böse ist, dann sagt man, das ist ein gewissenloser Kerl. Aber er hat ein Gewissen. Er ist nicht gewissenlos. Es ist nur ja, verdorben oder ausgeschaltet. Keine Ahnung, wie man sagen soll. Aber hier haben wir gehört, das Ziel unserer Lehren ist, ein gutes, ein reines und heiliges Gewissen zu haben. Ein gutes Gewissen, sagt der Paulus. Und das ist möglich, wenn wir uns an Jesus wenden, wenn der Heilige Geist uns erfüllt. Und es ist gut für uns, wenn wir das Erlösungswerk von Jesus als bare Münze nehmen und uns darauf stellen und darauf vertrauen, im Glauben das annehmen, dann wird das Erlösungswerk zwangsläufig in dir ein Erlösungswerk wirken. Und auch in deinem Gewissen, in deinem Herzen, in deiner Seele wird Erlösung nach und nach durchdringen. Eine erlöste Seele ist nämlich viel schöner, als wie wenn du eine kranke, verletzte, unterdrückte Seele in dir trägst, die dauernd inneren Herzschmerzen mit sich schleppt. Eine freie Seele, der es gut geht, da macht das Leben Spaß. Und das ist das Ziel, was der Herr für uns vorhat. Und so wird das Gewissen wieder gereinigt und geheilt und wieder zum Guten geformt. Der Heilige Geist will dann in unserem Gewissen regieren, das heißt, er will die Oberhand haben, Er will die Herrschaft haben und er will uns durch das Gewissen führen, damit wir erkennen, aha, das ist richtig, das ist falsch, das ist gut, das ist schlecht, da Finger weg oder das mach. Dafür ist das Gewissen in erster Linie da. Sicher, es gibt noch auch höherwertigere Führungen, wo der Heilige Geist direkt auf gut Deutsch zu einem Christen spricht oder lauthals oder gibt es im Alten Testament eine Stelle, wo ein Esel in menschlicher Stimme zum Propheten gesprochen hat, weil er auf das Gewissen nicht gehört hat. Das ist auch möglich. Mancher Esel muss von einem Esel angesprochen werden, damit er merkt, wo da falsch dran ist, oder? Aber unser Gewissen, wenn es vom Heiligen Geist durchdrungen ist, wenn es gereinigt ist, wenn es gut ist, wenn es funktioniert, dann gibt es dir ein inneres Zeugnis. Und du weißt, aha, das ist richtig, das ist falsch, da kann ich lang gehen oder da bin ich falsch dran. Und das ist ganz eine wichtige Sache. Das ist schon ein triftiger Grund für ein gutes, reines, heiliges Gewissen, da man sich da dran macht, durch gute, ausgewogene biblische Lehren das Gewissen ja, so zu formen, dass auch eben das Gewissen gut funktioniert. Der Paulus schreibt an die Römer in Kapitel 9, Vers 1, ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, wobei mein Gewissen mir Zeugnis gibt im Heiligen Geist. Also er hat in seinem Gewissen das innere Zeugnis, dass das, was er ihnen gesagt hat, die Wahrheit ist. Er lügt nicht. Ich sage euch die Wahrheit, ich weiß es in mir drin. Der Heilige Geist hat mir das bezeugt, dass das stimmt, das Evangelium, das ich euch gepredigt habe. Und das ist gut, wenn der Heilige Geist dir innerlich Zeugnis gibt, weil der Verstand ist in manchen Situationen hin und her geworfen, hat Zweifel, hat Bedenken, hat was weiß ich alles. Aber wenn von innen heraus das Gewissen, ja, das die grüne Lampe gibt und die Zeugnis gibt, das stimmt, das ist richtig, dann hör auf das, da bist du besser dran. Und dann wird sich der Verstand auch dem anschließen und wieder zur Ruhe kommen. Voraussetzung ist einfach, dass das Gewissen nicht abgestumpft ist oder abgetötet ist, sonst funktioniert es nicht, dann muss es wieder repariert werden. Ja, das Gewissen kann man wieder reparieren, das ist das Schöne. Aber nicht durch Satzungen des Gesetzes, durch Gebote und Gebote halten, das funktioniert nicht. Das sagt uns der Hebräerbrief, Kapitel 9, Vers 9, ziemlich deutlich, das geht einfach nicht. Ich lese mal den Vers vor, 9 und 10. Dieses ist ein Gleichnis für die gegenwärtige Zeit, also da meint er die Zeit des Gesetzes, nachdem sowohl Gaben als auch Schlachtopfer dargebracht werden, wie es im Gesetz war, die im Gewissen den nicht vollkommen machen können, der den Gottesdienst ausübt. Also diesen Gottesdienst, den alttestamentlichen, wo Schlachtopfer gebracht wurden und irgendwelche Gaben in den Tempel gebracht wurden und Vorschriften, Reinigungsvorschriften und Essvorschriften und so weiter, die können in dieser Art Gottesdienst dein Gewissen nicht vollkommen machen, sagt er hier klar. Im Vers 10 geht es weiter, das sind nur neben Speisen und Getränken und verschiedenen Waschungen Satzungen des Fleisches, die bis zur Zeit einer richtigen Ordnung auferlegt sind. Also nur Satzungen des Fleisches, irdische Dinge. Und die wurden für diese Zeit aufgelegt für die Israeliten. Ja, für uns galt das ja nie, das muss man wissen. Aber eben damals, alttestamentlich, das Volk Israel waren und von Mose an unter diesem Gesetz, mussten die Speise- und Getränke- und Waschungsvorschriften einhalten. Aber bis zu der Zeit einer richtigen Ordnung galt das. Und dann mit Jesus ist der neue Bund gekommen. Das war dann die Zeit einer richtigen Ordnung. Es ist Schluss mit diesen Satzungen des Fleisches. Der neue Bund ist in der richtigen Ordnung gekommen. Und Jesu Blut reinigt nun das Gewissen. Das, was das Gesetz nicht tun konnte, das tut jetzt das Blut Jesu, wenn wir daran glauben. Also Gott hat was völlig Neues hervorgebracht, was Besseres. Die Schrift sagt, einen neuen Bund, einen besseren Bund mit besseren Verheißungen. Wenn du das vergleichst, die Dinge dem alten Bund mit Essen und Trinken und Waschungen und Opfer bringen, im Vergleich zu dem, was im neuen Bund gilt, wo wir nur an das eine Opfer von Jesus zu glauben brauchen, und damit ist alles abgedeckt, da ist doch schon viel besser als vorher. Wenn ich da manchmal drüber nachdenke, was das alles war, was da an Tiere geopfert wurden und wie viel Blut da vergossen wurde. Und was muss da eine Riesensauerei gewesen sein. Ja, Gott sei Dank braucht es das heute nicht mehr. Auf jeden Fall ist es das Blut Jesu, das ein für alle Mal für uns vergossen wurde, gültig alle Zeit. Das reinigt unser Gewissen von unseren Sünden. Das ist gut. Wenn du das im Glauben annimmst, ist die Reinigung schon geschehen. Und es reinigt nicht bloß von den Sünden, die du begangen hast. Es reinigt von der Sünde der Welt, von der Sünde Adams, von dieser Sündennatur. Der Mensch wurde zum Sünder, weil Adam gesündigt hatte. Und dann hat er diese Sündennatur geerbt und er war ein Sünder, getrennt von der Herrlichkeit Gottes. Und wenn ein Mensch ein Sünder ist, dann muss er irgendwie sündigen. Das kann gar nicht anders sein. Ja, der eine vielleicht mehr, der andere weniger. Der eine vielleicht offensichtlicher wie der andere, der mehr im Verborgenen sein Unwesen treibt oder nur in Gedanken. Also Unterschied. Aber der Sünder muss sündigen. Der Sünder ist nicht ein Sünder, weil er gesündigt hat, sondern er ist ein Sünder und deshalb sündigt er. Das ist die richtige Reihenfolge. Aber dann kam Jesus und hat das Neue gebracht, hat das Alte abgeschlossen, das Gesetz mit seinen Forderungen erfüllt und weggetan und ein Neues gebracht. Einen neuen Bund mit neuen Verheißungen, mit besseren Verheißungen. Und diesen hat er so, ich möchte fast sagen, einfach gestaltet. Er hat mit einem Opfer, steht im Hebräer 10, 14, hat er die, die geheiligt werden sollen, für immer vollkommen gemacht. Hallo, für immer. Für immer bist du vollkommen gemacht, von innen heraus. Das heißt nicht, dass du nach außen hin vollkommen bist. Solange wir in diesem Leib der Niedrigkeit, wie die Schrift sagt, stecken, werden wir Fehler machen. Aber es wird dann immer zugerechnet. Heißt aber nicht, haha, jucki hui, jetzt kann ich richtig loslegen, kann tun und lassen, was ich will. Alles Mögliche anstellen, das wird mir nicht mehr zugerechnet. Gott erzieht auch seine Kinder dann, wenn sie nicht auf ihr Gewissen hören, weil das Gewissen sagt ja, hey, das und das, das lassen wir lieber bleiben. Ich habe was Besseres für dich, ich habe eine bessere Idee. Mach dies und jenes, sei nicht ein hasserfüllter Mensch, der Dummheiten macht, sei ein Liebesmensch. Liebe deinen Nächsten und dann hast du das Gesetz erfüllt, sagt Jesus. Und dieses Opfer, dieses Blutopfer von Jesus hat dich im Herzen, im Gewissen heilig gemacht, gereinigt. Heilig heißt immer abgesondert, herausgehoben, aus dem Schmutz, Dreck der Sündhaftigkeit herausgenommen in das Licht, in die Herrlichkeit, in die Gnade Gottes. Das ist alles Gnade, du kannst dir das nicht verdienen. Unmöglich. Wenn du versuchst, dir das zu verdienen, wirst du kläglich scheitern. Dann bist du eigentlich noch auf der Ebene des Gesetzes. Wenn du aber siehst, was er für dich parat hat, was er getan hat, und nimmst es als Geschenk an, dann bist du richtig dran. Durch dieses Blutopfer hat er uns die Tür zum Himmel aufgemacht. Zugang zum Thron der Gnade. Wenn du betest, darfst du hinzutreten und deinem himmlischen Papa beten für die Dinge, die du brauchst. Du hast Zugang, die Eintrittskarte zum Heiligtum, Hebräer 10, 19. Und das zwar durch das Blut Jesu. Das Blut Jesu ist sozusagen dein Ticket. So lasst uns nun hinzutreten, heißt es hier weiter, mit wahrhaftigen Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Also hier kommen wir wieder, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen. Das heißt, das Gewissen steckt in unserem Herzen, in unserer Seele. Aber durch das Blut Jesu, mit dem wir besprengt werden, und hier steht zwar nicht besprengt mit dem Blut, aber er meint das Blut, weil im Alten Testament auch der hohe Priester mit dem Tierblut und seinem Büschel Isop die Dinge besprengt hat, so wie der Pfarrer mit seinem Weihwasser, dass es gereinigt wird. Und so sind unsere Herzen besprengt worden und gereinigt vom bösen Gewissen, gereinigt vom sündhaften Gewissen, gereinigt von der ganzen Verdammnis. Es gibt ja Leute, die haben wegen jedem bisschen ein furchtbar schlechtes Gewissen. Das braucht's auch nicht. Die anderen, die tun alles mögliche Böse und haben kein schlechtes Gewissen dabei. Das ist auch verkehrt. Da ist das Gewissen eben mehr oder weniger ausgeschaltet. Also bewahre dir als Christ ein gutes Gewissen und pass auf, was du deinem Gewissen so alles antust. Ja, mit wem oder mit was du dich auseinandersetzt, mit was du dich beschäftigst, was dich im Gewissen wieder versaut oder unrein macht. Und selbst wenn, dann hast du immer wieder die Möglichkeit, das Blut Jesu für dein Gewissen in Anspruch zu nehmen und dich reinigen zu lassen. Aber bewahre dir dieses gute Gewissen, weil es gibt dir wirklich diese Freimütigkeit und das Recht, zum Papa zu gehen und zu bitten, was du brauchst, und er wird es dir geben. Wenn du da nicht aufpasst, dann kann es sein, dass du im Glaubensleben Schiffbruch erleidest. Ich habe da einen Beweis, 1. Timotheus 1,19. Da sagt der Paulus, indem du den Glauben bewahrst und ein gutes Gewissen, das einige von sich gestoßen und so im Hinblick auf den Glauben Schiffbruch erlitten haben. Also den Glauben bewahren und ein gutes Gewissen, sagt er zum Timotheus. Weil es gibt Leute, oder gab es damals Leute und gibt es auch heute noch, die haben das von sich gestoßen. Die haben gesagt, ach, das mit dem Jesus, das muss ich da auch nicht unbedingt haben. Jetzt mache ich wieder, wie ich meine oder so. Oder gehen in irgendwelchen anderen Religionen plötzlich auf oder ich weiß nicht, was alles Mögliche gibt. Aber hier sagt er, die erleiden Schiffbruch im Glauben. Schiffbruch ist nicht toll, oder? Schiffbruch ist nichts und Flugzeugabsturz. Die beiden Dinge, die sind so sehr, sehr gefährlich. Drum bewahre dir ein gutes Gewissen, halte den Fokus immer auf das, was am Kreuz für dich geschehen ist, was Jesus für dich getan hat, das ist der Fokus. Da bewahrst du den Glauben und durch den Glauben dein Gewissen. Und lass dir ja nicht, weil das tun nämlich viele, lass dir ja nicht das Bild eines strafenden Gottes einreden. Einen gesetzlichen Gott, der nur wartet, bis du was falsch machst und dann passiert dieses und jenes, weil du dieses und jenes falsch gemacht hast oder weil du gesündigt hast oder weil sonst irgendwas. Nicht Gesetz und nicht Gebot und nicht Vorschriften und nicht irgendwelche Forderungen, das ist nicht das im Neuen Testament. Es erzeugt nämlich immer ein schlechtes Gewissen. Ja, immer so, ja, bist nicht gut genug gewesen. Irgendwas hast du ja doch nicht ganz richtig gemacht. Drum werden deine Gebete nicht erhört. Drum straft dich Gott. Drum ist Gott so fern für dich. Oder ja, keine Ahnung, was der Teufel alles einreden will. Schuldgefühle und Verdammnis ist ein Gift für dein Gewissen. Es ist zerstörerisch, auch für deinen Herzensglauben. Manche Leute haben immer so unterschwellig ein schlechtes Gewissen. Auch dann, wenn sie gar nichts angestellt haben. Das kommt von solchen Irrlehren. Das kommt davon, wenn man nicht schaut, was ist tatsächlich die Wahrheit im Neuen Testament. Wenn man Altes und Neues vermischt, ja, schon auch die 10 Gebote und blablabla. Aber es ist einfach nicht mehr. Du kannst es nicht vermischen. Das heißt, kannst schon, aber du sollst und darfst es nicht. Sonst machst du es nämlich so, wie Jesus gesagt hat, wenn du neuen Wein in alte Schläuche einfüllst und der fängt an, ein bisschen sich auszudehnen, dann platzt der alte Schlauch. Also gehört praktisch der neue Wein in den neuen Schlauch, der ist noch nicht ausgeleiert, der hält dem Druck stand. Und so gehört auch dieses Neue Testament auf ein neues Fundament gestellt und nicht auf das Gesetz, sonst platzt es und du hast plötzlich ein Scherbenhaufen vor dir, ein Schiffbruch erlitten. Schau im Neuen Testament auf die Liebe, auf die Gnade und die Freundlichkeit unseres guten himmlischen Papas. Schau dir Jesus an, wie er mit den Menschen umgegangen ist. Ja, die sind gekommen, er hat gesagt, hey, dein Glaube ist groß, deine Sünde ist dir vergeben, steh auf und geh, sei geheilt und so weiter. Der ist nie zu jemandem gegangen und hat gesagt, hey, du bist aber ein schlimmer Sünder. Dich heile ich jetzt nicht, aber wie kommst denn du überhaupt auf die Idee, dich zu heilen? Überhaupt nicht. Das findest du nirgends in der Bibel. Und Jesus hat gesagt, wer mich gesehen hat, hat auch den Vater gesehen, weil der genauso ist. Er hat den Vater offenbart, nicht den Gott, den die Israeliten kannten, den Gott, den man nicht begegnen kann, weil würde man sofort sterben müssen. Diesen unnahbaren, heiligen, überheiligen Gott, nein. Jesus hat den Papa offenbart. Abba heißt es eigentlich da im Urtext, wo in unseren Übersetzungen immer Vater steht. Abba, der Papa. Ja, das gibt dir Frieden, das gibt dir ein Geliebtsein. Ja, Gott ist Liebe, sagt uns die Schrift. Warum soll er dann dich nicht lieben, wenn er Liebe ist? Er kann ja gar nicht anders als zu lieben. Und er hat deine Liebe bewiesen, dass er Jesus für dich geopfert hat. Und das schafft dir einen festen Glauben und eine Zuversicht, ein stabiles Fundament in deinem Glaubensleben und gibt dir einfach immer Hoffnung und Zuversicht. Und ja, du wirst immer mehr positiver gestimmt sein. Es ist das Blutopfer Jesu, das das alles für uns erledigt hat, sozusagen. Durch das Blutopfer ist uns alles geschenkt worden. Und durch dieses Blut reinigt auch Jesus unser Gewissen. Von allen Ängsten, Sorgen, Zweifeln, ja, manche haben recht viel Gier drin, Habsucht, sind auch solche Dinge. Die müssen nach und nach verschwinden, wenn die reinigende Wirkung des Blutes Jesu am Werk ist. Und dann wird dein Gewissen nach und nach reiner, heiliger, empfindsamer und auch empfänglicher für Gottes Wirken. Das musst du wissen, dass das wichtig ist. Viele erwarten immer, Gott wirkt irgendwann von irgendwo her. Er schickt mir jemanden oder ein Engel kommt oder irgend sonst irgendwas, also aus heiterem Himmel. Aber Gott möchte in erster Linie durch dich, aus deinem inneren Menschen heraus, für dich wirken, Kraft freisetzen, Weisheit freisetzen, zu dir reden, dich führen, dich segnen, beschenken will er dich auch noch. Ja, Gott ist ein Schenker, ein Verschenker. Er hat sich selbst für dich geschenkt, in Form von Jesus. Und zu viele Christen sind durch religiöse Traditionen und Lehrmeinungen oft so zubetoniert in ihrem Herzen, in ihrem Gewissen. Da hat der Heilige Geist gar keinen Zugang mehr und kann gar nicht mehr zu ihnen reden, außer vielleicht noch mit der Holzhammermethode, weil sie vor lauter religiöser Tradition und Gesetzlichkeit und was weiß ich, was sie sich alles so zusammengefünfelt haben, da kann er nicht mehr zu ihnen reden, sie hören ihn nicht mehr. Er kann vielleicht reden, aber man hört ihn nicht mehr. Oder vielleicht hört man sogar, aber man tut es weg, weil das passt nicht zu meiner Tradition, dann kann es nicht der Heilige Geist gewesen sein oder so. Und das ist schlecht, das ist nicht gut. Darum müssen wir schauen, dass das Blut Jesu unser Gewissen, unser Herz reinigt, damit wir wieder empfindsam werden für das Wirken des Heiligen Geistes. Dann kann man nämlich dem guten Hirten wieder folgen. Und die seine Stimme hören, die werden dem Hirten folgen. Die seine Stimme nicht hören, die können ihm ja gar nicht folgen. Das ist unmöglich. Wenn du mir einen Schäfer vorstellst mit seinen Schafen und dann haben ein paar Schafe dabei, die taub sind und der Hirte ruft sie und sie kommen nicht, weil sie ihn nicht hören. Die kennen seine Stimme nicht. Aber die anderen, die kommen, weil sie seine Stimme hören und weil sie seine Stimme kennen, sagte Jesus. Okay, also ein reines Gewissen, das gibt Raum für den Heiligen Geist. Es gibt auch Raum für echten biblischen Herzensglauben. Es gibt Raum für die Wahrheiten des Neuen Testaments. Ja, da kann sich das Wort Gottes und all die ganzen tollen Verheißungen plötzlich fest verwurzeln, kann eindringen, kann dann auch Frucht bringen. Starker Glaube und ein reines Gewissen, das gehört irgendwo ein Stück zusammen. Man kann man nicht vorstellen, wenn jemand im Gewissen total beschmutzt ist, dass der noch einen großen Glaube hat, wenn lauter Gesetzlichkeit und Tradition drin steckt. Ist fast nicht machbar. Also das gehört zusammen. Starker Glaube und ein reines Gewissen. Ein reines Gewissen ist auch, wie Jesus so sagte, ein redliches Herz. Ein ehrliches, ein gutes Herz. Und da komme ich jetzt noch zum Schluss zu diesem Gleichnis vom Sämann. Da sagte Jesus, Lukas 8, 15, und das in der guten Erde aber sind die, welche in einem redlichen und gutem Herzen das Wort, nachdem sie es gehört haben, bewahren und Frucht bringen mit Ausharren. Also in einem redlichen Herzen kann das Wort bewahrt werden. Da wird es nicht gleich wieder vergessen oder rausgestohlen. Dann kann es Frucht bringen. Viel Frucht wird das Wort bringen. Also es lohnt sich, ein redliches Herz zu haben. Es lohnt sich, ein reines Gewissen zu haben. Und da kannst du immer wieder auf die Kraft des Blutes Jesus setzen, um dieses Gewissen in dir immer noch heiliger zu machen, reinigen, heilen, dass Frucht bringen kann, das Wort Gottes. Dieses Gleichnis vom Sämann, da steckt sehr viel drin, weil wenn der Boden steinig ist, sagt Jesus, dann kommt der Feind und nimmt das gesäte Wort einfach wieder weg. Ja, du hörst heute ein gutes Wort und morgen, ach, was haben wir jetzt gestern gehört? Weiß ich schon wieder nicht mehr. Oder du hast in der Bibel gelesen und weißt es eine Stunde später nicht mehr, was du gelesen hast. Vielleicht hast du gelesen, damit du meinst, wenn du 3 Kapitel liest, dann ist Gott mit dir zufrieden. Aber Gott ist nicht zufrieden, weil du so und so viel liest, sondern er möchte, dass du das, was du liest, verstehst und dir Offenbarung gibt und du dann auch handeln kannst. Dann hat es Sinn gemacht. Und wenn es dann bloß 3 Verse waren, dann ist es besser wie 3 Kapitel, die du eine Stunde später nicht mehr weißt oder nichts verstanden hast. In dem Gleichnis vom Sämann sagt er auch, wenn die Sonne, also wenn Bedrängnis kommt, dann dort diese Saat gleich wieder aus, ja, und es bringt nichts hervor. Oder es wachsen Dornen auf, das heißt Sorgen und die Lüste dieser Welt, die sind wichtiger wieder als wie das Wort Gottes. Und dann wird es erstickt und bringt auch keine Frucht. So hat uns das Jesus im Gleichnis vom Sämann nahegelegt. Also ist gut, wenn du das Wort Gottes aufnimmst, dass es in dir bleibt, dass es in dir verwurzeln kann, dass es nach und nach Frucht bringt, dass du danach lebst. Und dann wird auch der Segen unweigerlich fließen. Gut, also das Gewissen sollen wir bewahren, haben wir vorher gehört. Und es ist wichtig, weil das Gewissen ist ein sensibler Bereich, ein empfindlicher Bereich. Und ein Gewissen kann man auch ganz schnell verletzen. Und nicht bloß das deine, sondern auch das der anderen. Ja, da schreibt der Paulus in 1. Korinther Kapitel 8, ab Vers 7, dass da ist gegangen um diese gesetzlichen Dinge, ob man jetzt dieses essen darf oder nicht essen darf, ob man Götzenopferfleisch essen darf. Und wenn dann jemand das einfach ist, weil er die Freiheit hat und damit dem anderen sein Gewissen, das noch nicht so gelehrt wurde, damit verletzt und so, dann ist besser, ist auch nicht, damit der andere nicht jetzt in sein Gewissen in Konflikt gerät. Heißt aber nicht, dass man nicht alles essen darf. Er sagt da im nächsten Vers, Speise macht uns nicht angenehm vor Gott. Ja, egal ob wir essen oder nicht, es macht uns nicht besser oder schlechter. Jesus sagt ja einmal nicht, das, was aus dem Mund her eingeht, macht uns unrein, sondern das, was aus dem Mund herauskommt. Ja? Wenn Blödsinn herauskommt, wenn Sünde herauskommt, wenn Lüge herauskommt, wenn Unglaube herauskommt, das macht dich unrein, aber nicht das, was du isst. Und auch nicht, wenn du am Karfreitag Leberkässemmel isst. Das macht dich nicht unrein. Aber andere haben vielleicht ein furchtbar schlechtes Gewissen dabei. Dann lass es lieber, bevor dass du dem anderen da irgendwo in Schwierigkeiten bringst. Seh zu, sagt der Paulus, dass nicht etwa diese eure Freiheit den Schwachen zum Anstoß werde. Ja, die das nicht wissen, das sind schwache Leute im Glauben. Und die können sich daran stoßen. Und das Gewissen soll nicht verletzt werden. Und so weiter. Also, da muss man ein bisschen aufpassen. Alles, was auf dem Fleischmarkt verkauft wird, esst, ohne es um des Gewissens willen zu untersuchen. Denn die Erde ist des Herrn und ihre Fülle, sagt hier der Paulus. Also du brauchst dir da nicht ein schlechtes Gewissen machen, darf man jetzt das essen? Ich kann mich erinnern, in unserer ersten Gemeinde, da ist auch dann mal einem Ältesten eingefallen, wir müssen mal schauen, ob wir jetzt eigentlich Schweinefleisch essen dürfen oder nicht. Na gut, das ist nicht lang dann diskutiert worden, das war dann ganz schnell wieder abgewimmelt, aber so leicht kann es gehen. Ja, das darf man nicht essen. Die Moslems dürfen es nicht essen, die Juden dürfen kein Schweinefleisch essen. Vielleicht essen sie es auch heimlich, ich weiß es nicht. Aber hier klipp und klar, die Erde ist des Herrn und ihre Fülle. Also iss, was auf dem Fleischmarkt angeboten wird. Und wenn du Vegetarier bist, dann iss halt dann deine pflanzliche Nahrung. Ist ja auch kein Problem, so wie du meinst. Es hat mit dem, was mit dem Herrn gefällt, überhaupt nichts zu tun. Gut. Also bewahre dir ein reines, heiliges Gewissen und nutze immer wieder die Kraft von Jesu Blut, dass es gereinigt, geheiligt, geheilt wird, empfindsam gemacht wird, um den Heiligen Geist wahrzunehmen, um die Stimme des guten Hirten zu hören, dann wirst du ja nicht in Schwierigkeiten kommen, dann wirst du geleitet, geführt von Gott und vom guten Hirten. Du wirst einen Schiffbruch erleiden, du wirst einen Flugzeugabsturz haben, bildlich gesprochen, du wirst einfach geführt. Und wo er dich führt, da ist es gut. Er hat immer gute Pläne, gute Wege, gute Gedanken, ein gutes Ziel. Okay, man kommt manchmal ein bisschen so abseits, weil wir sind alle nicht perfekt. Aber dann ist es immer so, dass der Heilige Geist durch dein Gewissen dich wieder zurückbringt. Wenn er sagt, hopp, jetzt bist du ein bisschen grenzwertig, jetzt schieben wir mal wieder ein bisschen mittig, dass du wieder in die Spur kommst. Er kennt sich schon aus mit seinen Menschen, ja, wie die ticken und wie du tickst und wie ich ticke und wo er da ein bisschen Korrektur anbringen muss und wo er noch heiligen und reinigen muss. Aber du musst es wollen und sag ihm das, dass du das willst. Das will der Herr wissen, dass du das willst. Da setzt du deinen Glauben auch daran ein und eine, ja, ein Stück weit Unterordnung. Und das ist auch richtig, weil es ist ja schließlich Jesus der Herr und nicht du. Du bist nicht der Herr und Jesus dein Diener. Das ist verkehrt herum. Jesus ist der Herr und der gute Hirte. Und wir folgen dem Herrn und dem guten Hirten. Und was er für Pläne hat und Gedanken für dich, das sollen dir wertvoll sein. Und du kannst dich auf ihn verlassen. Er hat gute Gedanken und gute Pläne. Okay, also, wir trachten nach einem guten Gewissen und ungeheuchelten Glauben. Das ist das Ziel unserer Lehre. Und ich hoffe, dass euch heute damit noch einmal ein Stück Wegweisung geben konnte, dass euch wieder ein Stück weiterbringt. Das ist auch immer mein Gebet, dass wir alle vorwärts kommen, aufwärts steigen, sagt die Schrift, und nicht hinuntersinken. Ja, wir sollen nämlich Haupt sein und nicht der Schwanz, sagt das auch die Schrift, oder nicht der Arsch. Wir sollen Chef sein in unserem Leben durch Jesus und nicht umhergeworfen werden von all diesem Wahnsinnszeug, was in der Welt so abgeht. Wir sind zwar in der Welt, aber wir sind nicht mehr von der Welt als Christen. Wir sind von oben, wir sind aus Gott geboren, wir sind eigentlich auf der sicheren Seite. Vor allen Dingen dann, wenn wir uns vom guten Hirten führen lassen. Dann führt er uns auf gute Weide, zu stillen Wassern, bereitet einen Tisch im Angesicht unserer Feinde, unserer widrigen Umstände, wie es im Psalm 23 heißt. Und das ist gut, das ist gut. Und dafür ist das Gewissen einfach eine wichtige Instanz, um geleitet zu werden. So, gut, da mache ich jetzt einen Punkt. Das ist ein bisschen schneller als normal. Aber dafür machen wir jetzt auch wieder Lobpreis, oder?